Zwölftes Kapitel. Fiale, due occhi e una figlia. Fiolen, zwei Gänse und eine Tochter. Faruk beschloss, sich etwas auszuruhen. Er war immer noch nicht vollständig genesen vom Kampf gegen die Wölfe. Ich wollte unbedingt Maestro Salvyrion einen Besuch abstatten. Trogerik und Kiranos begleiteten mich. Es hatte aufgehört zu regnen, Effat sei Dank, und der beißende Geruch von Torf legte sich über Sichelbruch. Einige der Fischer nutzten die Veränderung des Wetters, um nun auf den See hinauszufahren. Am Haus des Alchemisten angekommen, rochen wir bereits allerlei Tinkturen und köchelnde Substanzen. Ich klopfte an die Tür. Sir Salvyrion öffnete und staunte nicht schlecht, als ich ihn übermäßig höflich und in Art des Hofes begrüßte. Das Horati in meiner Begrüßung ließ ihn vor Freude jubeln. Der Liebfelder bat uns hinein, und das folgende Gespräch begann mit Ausführungen über mich und die bisherige Reise. Dabei fasste ich unsere Zeit in Andergast recht kurz. Als ich schließlich auf die Schröters und den Krieg zu sprechen kam und einige Fragen stellte, schien sich die gute Laune von Sir Salvyrion zu verändern. Er wurde nervös und unruhig. Ich war mir sicher, dass dieser Forscher mehr wusste, als er uns wissen ließ. Oder die Warnung Alriks auch ihn einschüchterte, genau wie bei der guten Turine. Ich bekam nichts von Wert aus dem Alchemisten. Zumindest unsere Queste betreffend. Salvyrion erklärte uns die Forschung, an der er momentan arbeitete, und ich musste zugeben, dass sein Ansatz ein vielversprechender und interessanter war. Er versuchte, teure und schwierig aufzutreibende Substanzen in Rezepten durch preiswertere, zahlreich anzutreffende zu ersetzen. Er nannte dies Substitution. Franjos Geschichte des Kennenlernens der zwei bestätigte er. Als ich erfuhr, dass der Alchemist regelmäßig in die Hauptstadt Nostria reist, versuchte ich, den in diesen Landen leider nutzlos erscheinenden Geldwechsel der Nordlandbank bei ihm einzulösen. Eine Dummheit von mir. Da Salvyrion nicht in Ansätzen über eine solche Summe Dukaten verfügte und auch keinerlei Möglichkeit hatte, den Wechsel einzulösen. Bei der Summe, die auf dem Stück Papier stand, bekam der Alchemist zudem große Augen. Ich kannte diesen Blick und wusste, dass ihn die Gier gepackt hatte. Mir war klar, dass wir nichts weiter erfahren würden. Salvyrion musste sich wohl auch wieder seiner Forschung widmen, und somit verabschiedeten wir uns. Auf dem Weg zurück in die Gaststätte teilte Kiranos uns einen berechtigten Einwand mit. Er glaubte, dass die Erwähnung des Effert-Tempels dazu dienen sollte, uns aus dem Dorf zu locken, vielleicht sogar in einen Hinterhalt zu führen. Ein nicht abzuwehrender Gedanke. Mir fiel ein, dass die Kette, die Maestro Wachtenberg uns gab, eine Gans zeigte. Vielleicht war das Gegenstück, welches seine Schwester trug, als Bezahlung für die Überfahrt eingefordert worden und hier in Sichelbruch zu finden. Am ehesten vielleicht im Travia-Tempel ist die Gans immerhin das heilige Tier der gütigen Mutter. Im Wirtshaus angekommen, überlegten wir mit dem noch schläfrigen Faruk, was weiter zu tun sei. Wir alle waren der Meinung, dass wir uns in einer verzwickten Situation befanden. Unsere Meinungen bezüglich weiterer Schritte waren jedoch gespalten. Trogerik wollte mit Ulande, trotz Kiranos Bedenken, zum Tempel gehen. Er schien auch Interesse an der Jägerin zu haben. Er äußerte des Öfteren den Wunsch, sie aufzusuchen. Ich wollte unbedingt noch einmal zu Vater Jarlbart. Die Kette war in seinem Tempel, dessen war ich mir sicher. Faruk und Kiranos wollten den Bootsbauer näher unter die Lupe nehmen. Der Djinn-Geborene erklärte uns, dass er dem angetrunkenen Hünen am gestrigen Abend bis zu seinem Heim gefolgt sei. Dort wurde er Zeuge einer infamen Szenerie. Alrik erhob die Hand gegen sein Weib oder seine Tochter und wies sie mit Respektlosigkeit und Gewalt in die Schranken. Diese Dragonade, diese Gräueltat des großen Nostriaken kam dem Verhalten der unzivilisierten Terrone, Erdfresser, gleich. Uns war klar, dieser Mann würde uns noch Probleme bereiten. Da der Tag noch nicht sein Ende gefunden hatte, beschloss ich, zu Padre Jarlbart zu gehen, da mich der Anhänger der Kette nicht in Frieden ließ. Kiranos holte das Gegenstück aus dem Zimmer und kam in seinem Kettenhemd gekleidet wieder. Was im Kopf des Zwergen vorging, sich für diesen kurzen Besuch zu rüsten, war mir ein Rätsel. Wir hatten gerade das Haus Arnulfs verlassen und unsere Schritte gen Tempel gelenkt, da hörten wir Geschrei seewärts an unser Ohr dringen. Sofort eilten wir zur Quelle des Aufruhrs. Wir sahen Alrik und seine Tochter heftig streitend, argumentierend, wobei das junge Mädchen eine trotzige Haltung eingenommen hatte. Ihr Vater baute sich auf und gestikulierte wild umher. Es schien wohl um die Arbeit des Mannes zu gehen und dass dieser von seiner Tochter verlangte, dieselbe zu erlernen. Auch machte er sie für ein Versäumnis verantwortlich, was laut seiner Tochter jedoch seinem Konsum von Schnaps mit Kiranos gestern Abend geschuldet war. Da holte Alrik aus, um seine Tochter zu schlagen. Kiranos, wohl wie wir alle nicht gut auf den großen Bootsbauer zu sprechen, stürmte vor und mischte sich ein. Zunächst warfen sie sich einige Beleidigungen an den Kopf, bis Alrik dem Zwergen Prügel androhte. Diese Einladung zum Kampf nahm Kiranos mit Freuden an. Er drückte Faruk seine Axt in die Hand und ehe ich erneut ein Duell vorschlagen konnte, kam es zum Faustkampf. Das Verhältnis hätte nicht ungleicher sein können. Der Zwerg gegen den Hünen. Es war beinahe zu erwarten, dass Kiranos keinen Treffer landen konnte und der große Mann seine Fäuste auf ihn niederregnen ließ. Hier zeigte sich, dass es klug gewesen war, das Kettenhemd anzulegen. Jeder Treffer schien dem Nostrianer selbst Schmerzen zuzufügen, woraufhin er den Kopf des Zwergen ins Visier nahm. Kiranos, offenbar überdrüssig diesen Hin und Hers, nahm aus festem Stand Anlauf, um einen harten Hieb zu landen. Jedoch konnte Alrik ausweichen, woraufhin mein Freund das Gleichgewicht verlor und kopfüber in den See fiel. Sofort eilten wir an dem lachenden Grobian vorbei, um unseren Freund aus dem See zu helfen, da dieser nicht allein herauskam. Als Alrik weitere Verhöhnungen hören ließ, platzte mir der Kragen. Ich schärfte ihm ein, dass er auf der Hut sein sollte und ihm das Lachen noch vergehe, sollte Franju der Krieger von uns erfahren, was er, dieser grobschlächtige Porco, zu Kriegszeiten getrieben hatte. Diese Drohung zeigte die erwünschte Wirkung. Sofort verstummte der dümmlich dreinblickende Alrik und jedes Lachen war aus seiner Mimik verschwunden. Famos! Damit hatte ich, für meinen Teil, den Beweis, dass er an den Schmugglerfahrten beteiligt war. Der Bootsbauer nahm seine Tochter unsanft an die Hand und zerrte sie weiter drohend fort. Kiranos hatte währenddessen Faruk seine Axt entrissen und ging nun, nach Rache lüsternd, auf Alrik zu. Ich war geschockt. Dermaßen wütend und gewaltbereit hatte ich Kiranos noch niemals erlebt. Erst als ich realisierte, dass er es ernst meinte und ich meinen Schock überwunden hatte, versuchte ich ihn aufzuhalten. Faruk und Trogerik taten es mir gleich. Ich befürchtete schon, dass Kironos nicht mehr aufzuhalten war, als ich die richtigen Worte fand und er stehen blieb. Ich sagte, dass Alrik es nicht wert sei, sich zum Täter zu machen. Wütend und triefend nass stampfte Kironos ab. Ihr Götter, was für ein Ende dieses Tages. Doch einen Streich hatte ich noch vorbereitet. Ich folgte dem abziehenden Alrik und seiner Tochter, um etwas zu wagen, was ich lange nicht mehr versucht hatte. Ich hoffte, in Alriks Tochter eine Verbündete zu finden, die uns belastende Beweise liefern konnte, um ihren Vater das Handwerk zu legen. So bereitete ich sorgfältig eine Kommunikation des Geistes vor. Dieser mir von Maestra Bigesia Schnee auf den Gipfeln beigebrachte Zauber ermöglichte es mir, der Tochter Alriks Bilder zu schicken, welche sie von unseren guten Absichten überzeugen und zeigen sollte, dass wir in der Lage waren, ihr zu helfen. Nur musste ich den beiden folgen, um nicht in Gefahr zu geraten, die Reichweite des Zaubers aufwendig vergrößern zu müssen. Natürlich bemerkte Alrik, dass ich ihnen folgte, und fuhr mich harsch an. Dennoch schaffte ich es, den Zauber abzuschließen und mit Beendigung der Formel Cogitationes meas recipas sollte die Nachricht angekommen sein. Leider konnte ich nicht die Reaktion der Tochter sehen, da ich zu sehr damit beschäftigt war, schleunigst der Wut des Bootsbauers zu entkommen. Fex sei es gedankt, dass dieses pikante Wagnis von Erfolg gekrönt war und Alrik keinerlei Verdacht geschöpft hatte. Applaus! Auf dem Weg zurück in das Gasthaus erklärte ich Trogerik und Faruk, was ich getan hatte. Trogerik, gewohnt skeptisch und vorsichtig gegenüber der Magie, wusste nicht recht, was er davon halten sollte. Ihm musste ich den Zauber etwas erklären, und ich wurde nicht müde zu betonen, dass es sich um elfische Magie handelte. Auf dem Gesicht des Araniers meinte ich ein leichtes Grinsen zu sehen. Arnulf verriet uns im Gasthaus angekommen, dass unser zwergischer Freund auf das Zimmer gegangen sei. Wir wollten nach ihm sehen, doch er schien nicht der besten Laune zu sein, was ob der Umstände nur zu verständlich war. Forsch schickte er uns weg. Zurück in der Gaststube bestellten wir Fischsuppe für alle. Kironos, der wenig später zu uns stieß, ließen wir einen Schnaps kommen, damit dieser ihn wärmte. Der gute Wirt war erneut sehr neugierig und stromerte um uns herum wie eine Kurtisane während des Festes der Freuden. Etwas störend war seine übermäßige Fürsorge in unseren Augen ja ein Akt der Spionage. Ein kolossal schlecht getarnter noch dazu. Immer wieder versuchte uns Arnulf auf den Effert-Tempel anzusprechen. Was war nur mit diesem Ort? Warum erwähnte der Wissbegierige diesen immer? Wenn dieser Ort so gefährlich war, warum versuchte uns der Wirt dorthin zu führen? Kironos sprach ihn offen darauf an, weshalb der Wirt etwas ins Stottern geriet. Trogerik schaffte es, den Wirt durch eine kleine List von uns wegzulocken. Diese kurze Pause nutzten wir, um über den Tempel zu sinnieren. Notiz: Dieser Rompiscatole, dieser Quälgeist, hatte es tatsächlich geschafft, dass ich dieses verlassene Gotteshaus unbedingt sehen wollte. Wir entschieden zu warten, was die Jägerin Ulande sagen und wie diese auf uns wirken würde. Faruk verabschiedete sich von uns. Er bezog Quartier bei der Fischerfamilie von Torine und Rudegar. Kiranos nutzte seine Abwesenheit und äußerte eine Vermutung, der ich mit großer Begeisterung lauschte. Mein Freund der Zwerg fand das Verhalten Faruks in den letzten Preisläufen höchst seltsam. Er fragte mich, ob das Dasein eines Djinn-Geborenen an Mondphasen geknüpft sei. Wir sammelten einige Eindrücke und bemerkten, dass in der Nacht, in der meine Freunde in das Lager der Banditen eindrangen und Faruk erstmals durch seine übermenschlichen Reflexe aufgefallen war, Mardas Rat auf uns herabschien. Im Kampf gegen die Wölfe hatte der Aranier einige Schwierigkeiten gehabt. Zwar konnte dies auch bedeuten, dass er wirklich keine Kontrolle über diese Macht hatte, doch es konnte auch an der wiedergeborenen Marda liegen. Mir war bewusst, dass der Mond einige Kräfte auf Sumus Leib beeinflusste. Sollte Faruks Gabe auch darunter zählen? Kiranos vermutete sogar, dass eine Entität Faruks Geist in Besitz nehmen könnte. Er verglich dies mit der Verwandlung eines Werwolfs. Ich hoffte, dass dem nicht so war und notierte die neuen Erkenntnisse und Thesen. Als sich Kiranos in sein Zimmer begeben hatte, besprach ich mit Trogerik eine Sache von großer Dringlichkeit. Ich rechnete fest mit einem Besuch der Tochter Alriks, weshalb ich darauf bestand, Wachen für die Nacht aufzustellen. Trogerik begann. Zur Sicherheit und vielleicht auch aus Respekt davor, der Bootsbauer könne von dem Besuch seiner Tochter bei uns etwas mitbekommen haben, versah ich die Eingangstür zum Schankraum vorsichtig mit einem ausgeklügelten Alarmsystem. Ich stellte einen Stuhl so vor die Tür, dass dieser, sollte sie aufgehen, bewegt wurde und so eine Gabel meines Bestecks von der Lehne herabfallen und auf meinen Teller stürzen würde. Das dadurch hervorgerufene Geräusch sollte uns alarmieren können. Dann legte ich mich auf den unbequemen Bänken des Gasthauses nieder. Ich wurde unsanft von einem Knall aus meinem Schlaf gerissen. Dies konnte keinesfalls meine Vorrichtung an der Tür gewesen sein. Als ich mich orientiert hatte, sah ich Trogerik an einem offenen Fenster stehen. Er hatte die Läden der Öffnung schnell aufgestoßen, was den Lärm verursacht hatte. Ungläubig blickte ich den Andergaster an. Auch die Familie des Wirtes war durch die Furore erwacht und stand nun im Raum. Trogerik erklärte, dass er etwas gehört habe, und als er den Eindringling überraschen wollte, sei dieser geflohen. Mein Blick wurde immer verständnisloser. Hatte Trogerik zu viel Gnat getrunken? Hatte er sich nicht denken können, dass vielleicht Alriks Tochter versucht hatte, unsere Aufmerksamkeit zu wecken? Als Arnulf mit seiner Tochter und dem Schwiegersohn, dem er einen Tritt in den Hintern gab, damit er spurte, abgezogen war, erkundigte ich mich bei Trogerik, was in ihn gefahren sei. Er versuchte sich zu rechtfertigen, und ich fragte mich nur, warum mich der Jäger nicht schon beim ersten Anzeichen von Besuch geweckt hatte. Aber ich war müde und konnte Trogerik nicht allzu lange böse sein. Ich legte mich wieder schlafen.